Liebe Gemeinde, ein Sprichwort sagt, was man nicht kennt, wen man nicht kennt, den liebt man nicht. Deshalb gestatten Sie mir, dass ich mich ein bisschen noch vorstelle, dass Sie ein bisschen eine Ahnung haben, so aus welchem Hintergrund heraus ich Ihnen jetzt heute das Wort Gottes verkündigen will, bevor wir nachher den Predigtext aus dem 1. Johannesbrief Kapitel 4 hören. Wie Sie aus meinem Namen schon erraten können, komme ich aus Niefern, bin in Niefern in die Grundschule gegangen, aber dann später hat uns Gott nach Eisingen geführt, damit ich dort im Konfirmandenunterricht zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden konnte. Ich bin ins Hebel-Gymnasium gegangen, da war ich mit der Frau Lauber im Schülerbibelkreis und der Michael Schahn war mein Schulkamerad, aber im Schülerbibelkreis hat man den damals noch nicht so gesehen. Aber dann später, als ich Theologie studiert habe, dann haben wir zusammen im Friedrich-Haus-Studienzentrum gewohnt und da war mir dann schon klar, da muss irgendwas passiert sein in seinem Leben. Und ja, dann hat uns Gott aber auf verschiedenen Wegen geführt. Ich wurde von der Gemeinde Eisingen ausgesandt nach Indonesien. Da habe ich 20 Jahre lang gearbeitet, von 1995 bis 2015 in der Bibelübersetzungsarbeit und in der Schulungsarbeit, in der Ausbildung von einheimischen Pfarrern. Aber dann hat die Badische Landeskirche irgendwann mal bei uns angeklopft, ob wir uns nicht auch vorstellen könnten, in Baden zum Einsatz zu kommen. Es fehlen immer mehr Pfarrer und so hat uns Gott schließlich zum 1.9.2015 nach Eutingen geführt. Dort sind natürlich auch manche Berührungspunkte mit Öschelbronn, vor allem durch die Familie Wolf, die ja bei uns im Einsatz ist und immer wieder sagt, ja, also in Öschelbronn geht es, aber in Eutingen, also da weiß ich nicht, da haben wir nicht so die Voraussetzungen. Und auch schon in Eisingen habe ich immer wieder Ihren Pfarrer Goos gehört. Ich weiß nicht, ob die Älteren von Ihnen auch den Pfarrer Goos kennen. Er war ein Studienfreund von unserem Pfarrer und die haben auch immer wieder Kanzel getauscht. Und nachdem ich so viel von dem frommen Öschelbronn gehört habe, bin ich sehr froh und dankbar, dass ich jetzt heute zum ersten Mal auf Ihrer Kanzel stehen darf. So viel, dass Sie auch ein bisschen wissen, wer ich bin und aus welchem Hintergrund ich Ihnen heute Gottes Wort verkündigen möchte. Aber ich denke, natürlich soll das im Mittelpunkt stehen hier. Wir hören also nun aus dem 1. Johannesbrief. Vorher haben wir aus dem Johannesevangelium gehört. Jetzt hören wir aus dem 1. Johannesbrief aus dem 4. Kapitel die Verse 7 bis 19. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, Gott hat uns so geliebt, so wollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Liebe Gemeinde, gerade in den letzten Monaten wird immer wieder geredet von den Grundwerten unserer Gesellschaft. Wenn wieder irgendwo ein Terroranschlag war, dann klagen wir über die Opfer, die Menschen, die da ums Leben gekommen sind, die verletzt wurden, die da angegriffen wurden. Aber es wird immer wieder betont, so ein Terroranschlag, der ist nicht nur ein Angriff auf Menschenleben, nein, er ist ein Angriff auf unsere Grundwerte. Und dann werden diese Grundwerte genannt: Toleranz, Freiheit, Respekt, Gleichberechtigung von Mann und Frau und vielleicht, wenn man irgendwo noch einen Bezug zum christlichen Glauben hat, auch die Nächstenliebe. Das sind unsere Grundwerte, für die stehen wir und wir sind nicht bereit, dass andere uns ihre Werte aufzwingen. Gerade zum Beispiel im Verhältnis zu anderen Religionsgemeinschaften, im Verhältnis von Mann und Frau. Aber wenn wir uns umschauen in unserer Gesellschaft, werden denn diese Werte wirklich so hochgehalten? Wenn wir lesen, was so manchmal auf Facebook und Twitter verbreitet wird, ist das immer von Toleranz geprägt? Wenn wir so manche Stammtischsprüche hören, kann man da wirklich noch von der Gleichberechtigung von Mann und Frau, von dem Respekt gegenüber der Frau sprechen? Und wenn wir unser eigenes Leben betrachten, halten wir wirklich die Nächstenliebe und den Respekt immer wieder so hoch? Und automatisch kommt dann die Frage, was ist denn die Quelle für diese Nächstenliebe? Was ist denn die Quelle unseres Respektes? Von woher nehmen wir denn überhaupt die Kraft, dass wir einander lieben können, dass wir diese Werte hochhalten können? Unser Predigttext hat uns dazu einige Antworten gegeben, was die Quelle unserer Liebe sein kann. Unser Predigttext spricht sehr deutlich davon: Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist ja eine Binsenweisheit. Wenn man sich das Leben von irgendeinem Schwerverbrecher anschaut, wenn irgendein Schwerverbrecher, ein vielfacher Mörder, von der Polizei gefasst wurde und er wird vernommen und er erzählt aus seinem Leben, dann hört man bei den allermeisten: Ja, es fing schon an als kleines Kind, wollten mich meine Eltern nicht haben, ich wurde nur herumgestoßen, herumgeschubst. Und wenn so ein Mensch als kleines Kind keine Liebe gespürt hat, wenn er nicht mit einem Grundkapital an Liebe ausgestattet wurde, ja, dann scheint es fast unvermeidlich, dass er dann immer mehr Hass entwickelt, immer mehr Aggression und dass er schließlich auf die schiefe Bahn gerät und als Schwerverbrecher endet. Jeder Mensch braucht erstmal ein Grundkapital an Liebe, das er an andere weitergeben kann. Als Christen haben wir dieses Grundkapital. Als Christen dürfen wir wissen, Gott hat uns zuerst geliebt. Und er hat uns diese Liebe ganz besonders erwiesen, als sein Sohn geboren wurde in der Krippe an Weihnachten, wie Sie es hier etwas undeutlich auf der Folie sehen können, und noch viel schöner an dieser Weihnachtskrippe, die Sie hier im Altarraum stehen haben. Gott hat uns zuerst geliebt. Und diese Liebe hat er uns bewiesen, indem er zu uns gekommen ist, in dem Kind in der Krippe. Stellen Sie sich mal vor, Sie liegen im Krankenhaus. Sie liegen da, lesen, haben sicherlich auch Ihr Handphone mitgenommen. Und auf einmal bekommen Sie eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht von Ihrem Chef oder Ihr Schüler, von Eurem Klassenlehrer: Gute Besserung, ich wünsche, dass du bald aus dem Krankenhaus rauskommst, dass es dir bald besser geht. Da denken wir: Mensch, das ist aber toll, dass mein Chef so an mich denkt oder dass mein Klassenlehrer so an mich denkt und mir extra eine SMS, eine WhatsApp-Nachricht ins Krankenhaus schickt. Das wäre ja schon eine gute Sache. Aber jetzt stellen wir uns vor, der Chef schickt extra jemanden vorbei. Der schickt extra einen seiner Angestellten mit einem Strauß Blumen oder der Klassenlehrer schickt einen Freund und gibt dem noch ein Buch oder eine Schachtel Pralinen für euch mit. Ein schönes Geschenk vom Chef und er schickt sogar extra jemand vorbei. Das wäre schon mal eine Klasse besser, wenn der sogar extra jemand vorbeischickt, der zu uns kommt ins Krankenhaus. Aber was wäre es erst, wenn der Klassenlehrer oder der Chef persönlich uns im Krankenhaus besucht, persönlich zu uns kommt? Das wäre schon eine tolle Sache. Und genau darum geht es an Weihnachten. An Weihnachten schickt uns Gott nicht nur sein Wort, so wichtig das für uns ist, so lieb wir Gottes Wort in der Bibel haben. Aber Gott schickt uns mehr als das. Er schickt uns auch nicht nur seine Propheten und seine Apostel, so wunderbar und so großartig die sind. Nein, er lässt es sich nicht nehmen. Er kommt persönlich zu uns in dem Kind in der Krippe. Das ist der Erweis seiner Liebe. Daran wissen wir, wie wert wir ihm sind, wie viel wir ihm wert sind. Das ist der wunderbare Beweis seiner Liebe. Aber wissen Sie, mit den Beweisen ist das ja so eine Sache. Sicher, er hat uns seine Liebe erwiesen, wie wir vorher gelesen haben. Darin besteht die Liebe, darin ist die Liebe erwiesen. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Aber helfen uns solche Beweise immer so viel weiter? Stellen Sie sich vor, ich will Ihnen beweisen, dass der Jupiter 68 Monde hat. Da könnte ich Ihnen jetzt 68 Fotos mitbringen, jeder Jupitermond einzeln fotografiert. Oder ich könnte Sie alle auf die Sternwarte mitnehmen und dann gucken wir uns mit dem Fernrohr einen Jupitermond nach dem anderen an. Und dann ist es erwiesen und Sie wissen alle, ja, der Jupiter hat 68 Monde. Aber letztlich sagen Sie ja doch, ja, was juckt mich denn der Jupiter? Der ist so weit weg, da müsste ich ja selbst mit einem Raumschiff einige Jahre fliegen, bis ich dort wäre. Was juckt mich denn der Jupiter, ob der jetzt 68 oder 32 oder nur einen einzigen Mond hat? Das berührt mich doch herzlich wenig. Oder ich könnte Ihnen beweisen, dass es vor vielen, vielen Jahren, vielen hundert oder tausend Jahren Dinosaurier gab. Ich könnte ja extra einen Dinosaurierknochen auf die Kanzel mitnehmen. Vielleicht sogar einen Dinosaurier hier in der Kirche aufbauen. Und dann würden Sie mir alle glauben, ja, es gab mal Dinosaurier. Aber was juckt mich denn das? Heute läuft mir kein Dinosaurier mehr über den Weg, Gott sei Dank nicht. Was juckt mich denn das? Und genauso könnte man auch über Jesus Christus sagen. Wie es einmal der Tübinger Theologe Eduard Jüngel so gut gesagt hat, dass Christus auf diese Welt gekommen ist, das ist schon so lange her, dass es schon fast nicht mehr wahr ist. Was nützt mir denn das, dass Jesus damals vor 2000 Jahren in Bethlehem geboren wurde? Das ist doch schon so lange her. Und deshalb lesen wir in unserem Predigttext noch einen anderen ganz wichtigen Satz. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Das heißt, Jesus wurde nicht nur damals in der Krippe geboren. Heute ist er bei uns. Heute will er in uns wohnen. So wie es in dem schönen Weihnachtslied, in dem schönen Weihnachtsgedicht heißt, und wäre Jesus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in mir, so wäre es doch verloren. Darauf kommt es an, dass Jesus in mir geboren wird, dass er in meinem Herzen wohnt, dass ich seinen Weihnachtsfrieden heute spüren kann und weiß, er ist da, er ist gegenwärtig, er war nicht nur vor 2000 Jahren da. Wenn wir so mit Jesus verbunden sind, vereint werden mit ihm, dann werden wir eins mit seiner Liebe. Dann wissen wir, die Liebe ist von Gott und sie wohnt jetzt in unserem Herzen durch Jesus Christus. Und diese Liebe wird auch Frucht bringen in unserem Leben. Und so kommen wir zur Frucht von dieser Liebe Jesu. Diese Quelle, die sich da ergießt in unser Leben, von der Krippe her und von Jesus, der in unserem Herzen wohnt, die bringt Frucht in unserem Leben, die ergießt sich und wird zu einem großen See von Liebe, wie wir es hier auf dieser Folie sehen. Der erste Johannesbrief drückt das relativ hart und streng aus, wenn er sagt, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Aber das heißt doch auch umgekehrt. Wenn Jesus wirklich in meinem Herzen wohnt, dann werde ich auch diese Liebe an den anderen weitergeben. Wenn Jesus seine Liebe in mein Herz ausgegossen hat, dann werde ich von dieser Liebe überfließen und sie an andere weitergeben. Und deshalb sagt der Heidelberger Katechismus in Frage und Antwort 68, es ist unmöglich, dass Menschen, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbarkeit bringen. Und wenn der Heidelberger Katechismus von der Frucht der Dankbarkeit spricht, dann meint er nicht nur, dass wir uns auf unseren Hintern setzen und ein Dankgebet sprechen, sondern Frucht der Dankbarkeit, damit sind ganz konkrete Taten gemeint. Taten der Nächstenliebe, Zeichen des Friedens, Taten der Liebe, in denen sichtbar wird, dass wir für Gottes Liebe dankbar sind. Und wo es da hapert, wo wir merken, ich habe immer wieder Schwierigkeiten, andere zu lieben, da müssen wir nicht sagen, jetzt muss ich mich halt noch mehr zusammenreißen und noch mehr anstrengen, dass ich meinen Nächsten lieben kann. Nein, da muss ich erst einmal meine Beziehung zu Jesus prüfen und mich fragen, was ist los, dass diese Liebe von Jesus nicht einfach ganz natürlich zu meinem Nächsten überquillt und weiterfließt. Das habe ich mal ganz praktisch erlebt, als ich noch in Indonesien an der Bibelrevision war. Wir waren da ein Team, das andere waren alles Indonesier, denn es ist ja das Beste, wenn man die Bibel in seine Muttersprache übersetzt. Und für mich haben sie nur eine Ausnahme gemacht, weil sie gesagt haben, ich spreche Indonesisch fast wie meine Muttersprache, na ja, Kunststück. Meine Frau ist aus Indonesien, sie ist auch heute da und meine Tochter und mein Sohn sind auch in Indonesien geboren, sodass wir zu Hause eigentlich immer eine gute Mischung aus Deutsch, Indonesisch und Javanisch gesprochen haben. Nun ja, ich war also in diesem Team, in diesem indonesischen Team drin, wir haben gut zusammengearbeitet, es lief alles soweit harmonisch, bis eines Tages bis wir uns doch immer mehr geärgert haben über unseren Teamleiter, der regelmäßig zu den Besprechen zu spät kam. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt fangen wir einfach mal ohne ihn an. Wir sind ja schließlich alleine groß, wir waren alles promovierte Theologen, wir schaffen das auch ohne ihn, wir arbeiten jetzt einfach mal 2, 3 Verse weiter und er wird dann schon dazustoßen. Und dann kam er so eine Viertelstunde später und hat sich wahnsinnig aufgeregt. Wie könnt ihr ohne mich anfangen? So eine Respektlosigkeit ist mir noch nie begegnet. Und ich merke das überhaupt in unserem Team, wie er mich immer weniger respektiert, wie er mich nur wie so eine Randfigur hier behandelt. Und ich bekam dann nochmal extra mein Fett weg, dass ich irgendwie das wenigstens hätte sagen können, dass man auf den Leiter warten müsste. War er also auf mich noch besonders wütend. Und ich habe mir nachher gedacht, Mensch, muss ich mir das eigentlich gefallen lassen? Muss ich mich eigentlich so zusammenfalten lassen? Da schmeiße ich doch einfach den Bettel hin, was ich habe noch genug andere wichtige Aufgaben, ich könnte noch mehr an der Hochschule unterrichten und dies und jenes, ich brauche den doch nicht. Und einige andere im Team haben sich auch darüber geärgert und mit denen rede ich nochmal und dann schmeißen die auch alle den Bettel hin und dann löst sich das ganze Team auf und dann kann er selber schauen, wie er mit seiner Übersetzungsrevision alleine weiterkommt. Ich habe mich so richtig geärgert über ihn. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was ist mit dieser Liebe? Was ist mit dieser Frucht der Dankbarkeit? Kann ich nicht trotz allem diesen Mann lieb haben? Ich habe dann auch nachgefragt, warum war er dann an diesem Tag so wütend und fand dann heraus, er hatte an diesem Tag genau Ärger mit seinem Chef, mit seinem Vorgesetzten und war deshalb eben irgendwie etwas in Rage und in Spannung und hat das dann quasi an uns ausgelassen. Aber ich habe mich erst mal gefragt, wie sieht es mit meiner Beziehung zu Jesus aus? Warum bin ich da so überempfindlich? Warum reagiere ich da gleich und will alles hinschmeißen? Und dann hat mir Jesus neue Liebe gegeben, dass wir doch weiterarbeiten konnten in diesem Team, dass wir einander vergeben konnten und in Liebe weiterarbeiten konnten. Aber Johannes gibt uns noch einen anderen Tipp in diesem Abschnitt. Er redet viel von Liebe und er gibt uns noch den wichtigen Hinweis, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Da gibt es eine schöne Anekdote von Friedrich dem Großen. Friedrich der Große war ja ein sehr aufgeklärter Herrscher. Er hat gesagt, ich bin der erste Diener meines Staates. Er wollte nicht so als Despot regieren wie Ludwig der 14. Nein, er hatte sein Volk lieb, er hatte seine Diener lieb und er wollte ihr erster Diener sein. Und er erwartete natürlich auch, dass seine Diener, seine Soldaten, sein Volk ihn genauso lieb hat. Aber da ist er eines Tages durch den Garten gegangen und da sah er, wie da ein Diener gerade so hinter einem Busch verschwand und eilig davon ging. Vielleicht hatte er Angst, dass er irgendeine Arbeit angehängt kriegt. Jedenfalls hat er sich schnell aus dem Staub gemacht und ist vor ihm davongelaufen. Und Friedrich der Große war wohl damals noch recht jung und gut zu Fuß und ist dem Diener hinterhergerannt und hat ihn auch tatsächlich eingeholt, hat ihn am Kragen gepackt, hat ihn übers Knie gelegt und hat ihm eine ordentliche Tracht Prügel verpasst und dabei immer wieder gesagt, warum flieht er? Lieben soll er mich! Lieben soll er mich! Ja, wir wissen alle, so kann man Liebe nicht einfordern. Liebe lässt sich nicht erzwingen. Und wenn Liebe aus der Furcht herauskommt, ja, dann ist drauf gepfiffen. Wenn der Mann nur deshalb seiner Frau ein paar Pralinen mitbringt, weil er Angst hat, dass er sonst ausgeschimpft wird und nur damit sie nicht rummeckert, dann ist wohl mehr Furcht als Liebe dahinter. Aber die wahre Liebe treibt die Furcht aus. Und ich denke, das gilt auch für unser Christenleben. Es gibt ja manche Christen, die haben immer Angst, oh, wenn ich Gott ungehorsam bin, dann zieht er seinen Segen zurück und dann geht alles schief und dann geht alles den Bach runter, dann geht alles der Bach nah, wenn ich nicht Jesus wirklich gehorsam bin. Ja, und dann gehorchen sie eigentlich Jesus nur, dann tun sie nur Taten der Liebe aus Angst. Gott könnte seinen Segen zurückziehen, Gott könnte sie bestrafen dafür. Aber das ist nicht die Form der Nachfolge, die Jesus von uns will. Er möchte, dass wir ihn von Herzen lieb haben und aus dieser Liebe heraus auch unseren Nächsten lieb haben und seine Liebe an andere weitergeben. Ja, wir haben am Anfang von den Grundwerten gesprochen, die in unserer Gesellschaft manches Mal bedroht sind, nicht nur von außen, sondern auch von innen, von manchen Gliedern unserer Gesellschaft selbst. Warum? weil sie die Quelle der Liebe, die Quelle der Toleranz, die Quelle des Respektes nicht kennen. Wir als Christen denken daran, dass Jesus die Quelle unserer Liebe ist. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das sehen wir an dem Kind in der Krippe, das in Bethlehem geboren ist. Und deshalb wissen wir, dass dieser Jesus auch heute in uns lebt, in uns bleibt, wie wir es heute in dem Predigttext gelesen haben. Und deshalb können wir auch frohen Mutes, können wir auch fröhlich in die nächsten Tage gehen, auch in die Tage nach dem Weihnachtsurlaub, in der Gewissheit, wie wir es im Heidelberger Katechismus lesen. Es ist unmöglich, dass Menschen, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbarkeit bringen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der segne und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, zum ewigen Leben. Amen.